Sicherheitsbewusst reden wir über Sicherheit. Mit spannenden Gästen und Thomas Geuser.
Hallo und herzlich willkommen bei Sicherheitsbewusst. Eine neue Folge, diesmal mit David Bachmann, österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Kiew in der Ukraine. Allerdings treffen wir uns nicht dort bei ihm im Büro, sondern in der Wirtschaftskammer Wien, wo er heute anlässlich eines Wirtschaftsdelegierten Sprechtags ist. Herr Bachmann, herzlich willkommen bei Sicherheitsbewusst.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung zu dem Podcast.
Die erste Frage ist immer die gleiche. Wann waren Sie zuletzt sicherheitsbewusst?
Man ist täglich sicherheitsbewusst, vor allem wenn man in einem Land wie der Ukraine lebt, dann nimmt man viele Geräusche seiner Umgebung anders wahr. Das letzte Mal war das vor einer circa Dreiviertelstunde, als wir in einem anderen Raum saßen und dort durchs offene Fenster, wir sind in der Nähe von Praterstern, einen Zug vorbeifahren gehört haben. Und das hat ähnlich geklungen wie ein beginnender Luftalarm. Also man ist dann konditioniert auf gewisse Geräusche und dort denkt man sich, ist man jetzt sicher oder nicht.
Jetzt sind Sie seit Herbst 2025 österreichischer Wirtschaftsdelegierter. Das ist eine diplomatische Funktion, allerdings besetzt von Seiten der Wirtschaftskammer Österreich. Haben Sie sich diese Stadt, haben Sie sich dieses Land, diese Funktion ausgesucht?
Also grundsätzlich bewirbt man sich bei uns für Posten. Bei manchen Posten wird man auch gefragt, ob man sich bewerben will. Kiew, können Sie sich vorstellen, ist ein Posten, der nicht so einfach zu besetzen ist. Ich hatte einen gewissen Hintergrund, also bis zum Sommer letzten Jahres war ich in Singapur als Wirtschaftsdelegierter tätig, kann jetzt nicht unbedingt als Hardship bezeichnet werden, hatte allerdings auch schon einen anderen Posten, der ähnlich sicherheitsbelastet war, wenn man das so sagen kann, und zwar war das in Tripolis, Libyen, und zwar auch während der Revolution, also während Gaddafi, während der Revolution und dann während dem Bürgerkrieg. Also insofern wusste ich schon ein bisschen, auf was es sich einlässt, wenn man in eine Krisenregion geht. Es ist dennoch ganz anders als Libyen, also aus Sicherheitssicht, aber in einem Aspekt sehr ähnlich wieder zu Libyen, nämlich dass es ein ganz, ganz interessanter Posten ist, wenn es darum geht, österreichische Firmen zu servicieren, weil es ja ein Markt ist, in dem, und in dieser Welt leben wir leider heute, es sehr viele Krisenherde gibt, aber trotzdem es nicht heißt, Krisenherd ist gleich, es gibt kein Geschäft, sondern eher das Gegenteil. Also vor allem, wenn man an die Ukraine denkt, also unsere Exporte gehen sehr, sehr gut. Und es ist aber halt leider ein Krieg. Wir sind vor Ort, weil es natürlich ein Markt ist, der für österreichische Firmen einerseits interessant ist, aber auf der anderen Seite auch die Ukraine, die ausländische Firmen braucht, um die Wirtschaft am Leben zu erhalten, um das Bruttosozialprodukt zu erzeugen.
Wie haben sich jetzt die Wirtschaftsbeziehungen Österreichs mit der Ukraine verändert seit dem Februar 2022?
Unsere Wirtschaftsbeziehungen mit der Ukraine sind auf einem sehr hohen Niveau, schon seit der Unabhängigkeit eigentlich gewesen, haben sich sehr positiv entwickelt bis zur Krim-Annexion. Da gab es dann einen Einbruch, nicht zuletzt, weil einige Gebiete auch weggefallen, also die Krim konkret weggefallen ist und weil natürlich dann auch Konflikt im Donbass gestartet ist. Wir haben natürlich dann einen zweiten Schock gehabt mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs, nämlich ein Rückgang der Exporte, und das war allerdings nur ein Schock von einem Jahr, und seither wieder auf Wachstumskurs, und wir hatten letztes Jahr ein, sage ich mal, Post-Krim-All-Time-High von circa 850 Millionen Euro, und das ist schon auf einem sehr hohen Niveau. Also wir haben hier ein Exportvolumen in der Größenordnung von Emirate oder von Dänemark, also da sprechen wir schon von substanziell Gütern, die ausgeführt werden. Und auf der anderen Seite sind die ukrainischen Ausfuhren Richtung Österreich auch circa auf dem gleichen Niveau. Das hat sich allerdings in den letzten Jahren sehr stark verändert. Also gehen wir nochmal zurück auf die österreichischen Exporte. Die sind letztes Jahr um 17% gestiegen und heuer die ersten zwei Monate wieder um circa 40%. Also sehr, sehr positiv. Auf der anderen Seite haben wir letztes Jahr das erste Mal die Situation gehabt, dass unsere Exporte größer waren als die ukrainischen Exporte nach Österreich. Ukraine ist ja grundsätzlich ein reiches Land. Es gibt also rohstoffreich. Sie haben angefangen von Metallen, Erzen, seltenen Erden, natürlich, wie du immer bezeichnest, die Kornkammer Europas, Soja, Mais, Getreide. Und das wird natürlich nach Europa ausgeführt. Österreich ein großer Importeur dieser Waren. Und hier gab es starke Rückgänge in den letzten Jahren, kriegsbedingt natürlich auch wieder. Einerseits, weil natürlich viele Gebiete besetzt sind. Also ein Fünftel der Ukraine ist im Moment besetzt von Russland. Dann haben sie natürlich auch die Frontlinie, wo auch einen gewissen Abstand von dort, sagen wir so 50, 100 Kilometer, auch nicht so bewirtschaftet werden kann wie in Friedenszeiten. Und auch noch ein, zwei Jahre keine guten klimatischen Verhältnisse, also schlechte Ernte. Und das hat dazu geführt, dass die ukrainischen Ausfuhren zurückgegangen sind und wir letztes Jahr erstmals einen österreichischen Handelsbilanzüberschuss gehabt haben. Also nicht, dass jetzt darum geht, hat jetzt Österreich 50 Millionen mehr ausgeführt, als es eingeführt hat, sondern einfach die Entwicklung ist ja interessant zu sehen und auch typisch halt für ein Kriegsland, dass es nämlich in einem Krieg normalerweise mit den Exporten und Importen runtergeht. Die Exporte sind deswegen weiterhin so hoch und steigen, weil einfach Europa und viele andere Länder auch, also asiatische Länder, Südkorea, Japan, die Ukraine einfach massiv finanziell unterstützen und dadurch viel Geld ins Land fließt und das natürlich wieder verwendet wird, um Wiederaufbau von zerstörter Infrastruktur zu leisten und auch das Land zu modernisieren. Also die Modernisierung der Ukraine findet heute auch schon laufend statt, trotzdem die Bomben fliegen.
Also eine Art Wiederaufbau in Progress während der kriegerischen Auseinandersetzung.
Genau, so muss man das sehen. Man muss auch dazu sagen, also bei manchen Infrastruktureinrichtungen, die man heute in der Ukraine sieht, könnte man glauben, das wurde auch bombardiert. Aber nein, es ist einfach so alt und schaut so katastrophal aus, dass es, weil es aus Sowjetzeit ist oder schon 50, 60 Jahre alt ist, das gehört auf jeden Fall erneuert. Das heißt, hier hat man ja zwei parallele Sachen, die man angehen muss. Auf der einen Seite ein osteuropäisches Land, das nach der Sowjetzeit noch nicht einen grundlegenden Reformationsprozess angegangen hat und gleichzeitig auch durch Kriegshandlungen Zerstörungen erfährt. Und da ist es natürlich jetzt schwierig, wo setzt man das Geld ein, das man hat, dass man einerseits selber auch erwirtschaftet durch, wie schon vorher gesagt, Verkäufe von eigener Industrie oder Landwirtschaftsproduktion und das Geld, das ins Land kommt. Und welche Sektoren sind prioritär? Ich meine, wenn, das haben wir alle mitbekommen, so wie im Jänner, Februar, es landesweite Blackouts gibt tagelang und es auch minus 20, minus 25 Grad hat und gleichzeitig die Energieinfrastruktur massiv beschädigt ist, dann ist klar, dass einmal dort die größten Investitionen hingeht und nicht überlegt wird, wo kann ich eine neue Autobahn bauen. Also es geht schon einmal die Grundbedürfnisse zu stillen. Aber gleichzeitig haben sie dieses BBB, Build Back Better. Das heißt, wie kann ich das, was zerstört ist, nicht so behelfsmäßig, sondern auf den neuesten Stand bekommen und damit eine moderne Ukraine heute schon beginnen. Weil das Ziel ist ja, und ich würde aus ukrainischer Sicht sagen, mal kurzfristig, aus europäischer Sicht eher mittelfristig natürlich, zu sehen, wie kann die Ukraine Teil der EU werden und wie können wir natürlich auch alle davon profitieren, dass die Ukraine in der EU ist und damit auch natürlich der Außenhandel viel einfacher wird, viel mehr unserer Firmen auch in die Ukraine liefern können, weil die Rechtsprechung die gleiche ist, weil sie EU-Acquis übernehmen, also einfach ein Teil Europas, so wie es, also ein Teil der EU, so wie es ja auch Polen, Slowakei, Ungarn, also die ja auch Jahrzehnte gebraucht haben, um diese Transformation zu bewerkstelligen. Und heute, wenn man nach Polen schaut, das ist das Powerhouse Europas und das ist eigentlich auch eines der Hoffnungsmärkte für österreichische Firmen. Also das könnte die Ukraine auch in 10, 15 Jahren so werden.
Jetzt noch zur Präzisierung. Ein Teil der Ukraine ist russisch besetzt aktuell. Haben Sie auch Kontakte zu Unternehmen im russisch besetzten Teil? Servicieren Sie österreichische Firmen mit ihren maybe verloren gegangenen Assets dort? Wie kann man sich das vorstellen?
Wenn man als Ausländer in der Ukraine heute lebt, hat man keinen Kontakt in die besetzten Gebiete. Ich kenne allerdings natürlich Leute, Ukrainer, die auch Familie teilweise noch haben in den besetzten Gebieten. Also das ist ein ganz schwieriges Thema, weil man natürlich auch immer wieder hört, wie dort das Leben abläuft. Dann gibt es immer wieder Erfolgsmeldungen von ukrainischer Seite, wenn auch in den besetzten Gebieten, was jetzt vermehrt passiert, Infrastruktur angegriffen wird, wenn man dort Drohnenbilder bekommt. Von den österreichischen Unternehmen, da gab es zuletzt, also zumindest niederlassungsmäßig, keine Firmen mehr, also weder in Donbass noch auf der Krim. Ein paar, die in der Grenznähe waren, also wir hatten ein Unternehmen, einen Papier- und Kartonerzeuger aus Niederösterreich, die ihr Unternehmen von Cherson, also die waren unmittelbar an der Frontlinie oder eigentlich hinter der Frontlinie, waren südlich der Dnieper überrannt und besetzt wurden und die haben ihre Maschinen genommen, was sie nehmen konnten, halt in den wenigen Tagen, die ihnen verblieben sind und sind in die Region Lemberg gegangen und produzieren heute dort. Unterstützung unsererseits natürlich, also wir sind mit den Niederlassungen in der Ukraine in Kontakt. Die Probleme heute sind allerdings eher in eine andere Richtung, weil die produzieren, sind eigentlich alle in, sage ich einmal, aus Frontliniensicht sicheren Gebieten. Also sie werden dort nach wie vor von Drohnen und Raketen auch, können sie erreicht werden. Aber jetzt sage ich einmal nicht in dieser kritischen, in der Todeszone der Richtung Osten. Allerdings gibt es ja heute viele andere Probleme, die auf die Firmen zukommen. Das fängt einmal an mit Arbeitskräfte. Sie haben ein massives Arbeitskräfteproblem, weil einerseits ein paar Millionen Ukrainer ausgewandert sind, aus verschiedensten Gründen, mit Kriegsbeginn. Zweitens, sie ein Energieproblem haben, dass sie nämlich nicht gewährleistet haben, eine kontinuierliche Stromversorgung durch die Energieanbieter. Sie müssen sich das teilweise selber organisieren mit Generatoren, mit erneuerbaren Energieanlagen oder Energiebatterie oder Energiespeicher. Und natürlich auch einen Staat, der ganz stark in einem Transformationsprozess sich befindet, von einer Ost-, sprich Russland ausgerichteten Volkswirtschaft in Richtung Westen. Also das merkt man schon allein, wenn man nach Kiew fährt, also die Straßen sind katastrophal, es gibt zwar Bahnlinien, ja, aber das ist alles, eigentlich ist alles Richtung einerseits Odessa und Richtung Osten, also Kharkiv, Dnipro und Saporischia ausgebaut und der Westen wird erst jetzt entdeckt als Absatzmarkt, das heißt man richtet ein Land komplett von Richtung Osten auf Richtung Westen um.
Sicherheitsbewusst. Gespräche über Safety, Security und Strategy.
Ich war vor unserem Gespräch natürlich auf Ihrem LinkedIn-Profil und da steht als Titelzeile "It's a European cause". Was meinen Sie damit? Ist es die Unterstützung der Ukraine gegen die russische Aggression?
Ja, also das finde ich absolut so, genau. Also ich sehe das als eine europäische Aufgabe in dem Sinn, dass jetzt auch, also ich bin ja der Wirtschaftsvertreter, dass wir auch europäische, österreichische Firmen zeigen müssen, das ist ein Absatzmarkt, ein Investitionsmarkt und ein Markt, mit dem man zusammenarbeiten muss. Und das European Cause, weil ich, also ich bin auch selber überzeugter Europäer und ich glaube, dass die Ukrainer, also sie wollen es ja selber, die Selbstbestimmung in dem Sinn, sie sagen ja, sie wollen in Richtung EU und ich finde, das ist unterstützungswert. Ich tue meinen kleinen Teil dazu, da komme ich auf Ihre Anfangsfrage zurück, indem ich dort bin. Also ich hätte auch sagen können, ich gehe nicht hin, ich will nicht hin. Und ist vielleicht mein Anteil auch daran zu sagen, ich möchte auch das Land unterstützen. Ich meine, wenn man sich's geschichtlich anschaut, dann war ja die Ukraine immer ein Durchzugsland von allen möglichen europäischen Völkern. Da nehme ich jetzt Russland auch mit. Ist ja auch ein europäisches Volk und das ist im Herzen Europas. Das waren von den Schweden über die Franzosen, die Österreicher, die Polen. Also wenn immer sie wollen, bis zu den Griechen, waren in der Ukraine. Es ist ein tief europäisches Land und ich glaube, das Volk denkt auch so und hat natürlich jetzt gemerkt, wenn man so das sieht, den Kampf der Systeme, dass sie einfach mit dem System der russischen Föderation mittel- bis langfristig schlechter fahren, als wenn sie sich Richtung Westen, Richtung der EU ausbreiten bzw. kooperieren. Und ja, deswegen denke ich mir, der Wille der Ukrainer ist da und deswegen it's a European cause.
Apropos besser fahren, jetzt ist auch geplant, das Eisenbahnnetz von der Breitspur auf die Normalspur umzustellen. Was glauben Sie, wie lange wird das in einem so großen Land dauern, bis das geschafft ist?
sehr lange, weil da natürlich sehr viel Geld benötigt wird in einem Land, das in Europa das dichteste Eisenbahnnetz hat, also schon aus sowjetischer Zeit. Aus sowjetischer Zeit natürlich, weil die Rohstoffe und aus den Kolchosen beziehungsweise dann aus den Kombinaten auch abtransportiert werden mussten. Industrieproduktion sehr stark war in der Ukraine. Also das Eisenbahnnetz ist unglaublich groß. Jetzt beginnt man ja schon damit, dass ein kleines Teilstück, nämlich in Uschgorod, also von der Grenze Ungarns bis nach Uschgorod, wurde bereits implementiert. Das sind, glaube ich, 40 Kilometer. Ja, und jede Menge weitere Projekte gibt es. Also der erste Schritt, der erste große Schritt aus europäischer Sicht war ja im letzten September, Oktober, als eine Neuausrichtung, es findet alle paar Jahre statt, wo man die TENs, die Trans-European Networks, neu definiert. Also wo gibt es Verkehrsachsen, wo, welche Achsen sollen ausgebaut werden? Also vielleicht für die österreichischen Zuhörer, wenn man denkt, Brenner ist auch so ein Trans-European Network. Die Via Baltica ist ein ganz starkes, also ich erwähne das, weil da die Ukraine auch in Zukunft dranhängen wird, also TEN1, das geht von Helsinki über das Baltikum hinunter, Polen, kreuzt dann auch Österreich und geht bis nach Italien hinunter. Und da gibt es im neuen EU-Infrastrukturplan eben auch eine Achse, die hinübergeht in die Ukraine. So zwei eigentlich, eine von eben die über Uschgorod, Ungarn hineinkommt, eine andere über Nordwestspange, Polen, also Warschau hinunter. Und das ist natürlich ganz wichtig, wenn das einmal an einem der europäischen Netzwerke, also eines der Netzwerke definiert ist, dann findet auch hier eine starke Investition von europäischer Seite, von EU-Seite statt. Es gibt Gelder. Und wie das dann ausschauen kann, das sieht man heute in Polen. Also fahren Sie mal von Krakau Richtung ukrainische Grenze. Das ist auch so ein TEN, eine Spange. Das ist eine supermoderne Autobahn, die alle Stückerl spielt. Und jetzt geht es ja nicht nur darum, eine schöne Autobahn zu haben, das hilft ja natürlich dann auch für den wirtschaftlichen Ausbau, weil einfach die Transportwege kürzer werden, günstiger werden dadurch auch, sie kommen schneller von A nach B. Und dann kaum fahren sie bei Krakowitz über die ukrainische Grenze, dann ist das dort ein, also gerade das nicht ein Feldweg ist, ja, es ist katastrophalen Zustand. Und da hilft natürlich auch die Bahn, sehr viel Güter zu transportieren. Und die Bahn ist traditionellerweise einer der stärksten Gütertransportmittel. Man setzt nicht so sehr auf Lkw, sondern Bahn ist ein stärkste. Bei dem großen Netzwerk und der veralteten Infrastruktur, also wird und dem natürlich benötigten Finanzbedarf, wird das sicher noch sehr viele Jahre dauern. Da ist natürlich eine große Chance auch für österreichische Betriebe, weil wenn man an Eisenbahn denkt, wenn man international fragt, welche Länder können Eisenbahninfrastruktur liefern von Waggons über Schienen, dann werden eigentlich immer nur zwei Länder genannt, Österreich und Schweiz. Und deswegen haben wir hier also einen sehr großen Startvorteil in dem Sektor.
Kommen wir zu Ihrem Arbeitsalltag, wenn Sie jetzt so integriert arbeiten in der österreichischen Botschaft in Kiew, dann ist Ihr Arbeitsalltag zwar im Großen und Ganzen sicher, aber nicht immer ruhig. Wie oft müssen Sie aktuell in den Schutzraum?
Also wir sind ja auch nicht zuletzt deswegen in der Botschaft als Außenwirtschaftscenter untergebracht, weil unser Büro, das wir im Zentrum von Kiew besitzen, im 11. Stock, im 11. Stock sich befindet, mit einem Lift, der, wenn es Stromausfälle gibt, nicht funktioniert und 11. Stock freiliegend auch in puncto Drohnen, die einfach auch ab und zu irgendwo einschlagen, nicht das sicherste ist. Und in der Botschaft, das ist ein niedriges Gebäude, wo wir auch einen Schutzraum haben. Es gibt untertags immer wieder Luftalarme, bei denen man nicht mehr bei jedem in den Schutzraum geht. Vor allem, wenn es untertags ist, weil untertags weiß man, das sind meistens Spotter-Drohnen oder Aufklärungsflüge. Und man hat dann auch seine App, also meistens auf Telegram schaut man dann, da gibt es einen Kanal von der ukrainischen Luftwaffe. Die identifizieren dann relativ rasch, was da gerade im Anflug ist. Und dann schaut man halt, ist es jetzt eine Drohne, gibt es noch irgendwas, was drüber fliegt? Und entsprechend sucht man dann den Schutzraum auf. Allerdings würde man bei jedem Luftalarm den Schutzraum aufsuchen, würde man wahrscheinlich vor allem letztlich die letzten paar Monate nicht viel Zeit an seinem Arbeitsplatz verbringen.
Wie kann man sich so diese Angriffszyklen vorstellen?
Also man muss unterscheiden, ob das jetzt nur unter Anführungszeichen Drohnenangriffe sind oder ob es auch mit ballistischen Raketen oder Marschflugkörpern passiert. Also grundsätzlich, das weiß jetzt so ziemlich jeder in Kiew schon seit einem Jahr, seitdem sich die Angriffe intensiviert haben, haben sie so alle 10 bis 14 Tage, das ist wirklich ein Muster, alle 10 bis 14 Tage einen größeren Angriff mit ballistischen Raketen. Liegt daran, dass die Russen scheinbar immer 10 bis 14 Tage brauchen, um ihre Lager aufzufüllen, um die Logistik hinzubekommen. Ja, und dann gibt es eine ziemlich heftige Nacht. Und dann kann man aber auch mit ziemlicher Sicherheit sagen, die nächsten paar Nächte wird es ruhig und dann fangen es wieder an, langsam mit Drohnen. Also das geht wirklich so in Wellen dahin. Mehrere Nächte hintereinander von diesen großen Angriffswellen, also das ist schwer verträglich. Also bereits eine so eine Nacht, da ist man ziemlich fertig dann am nächsten Tag, weil man einfach wenig geschlafen hat. Also da begibt man sich sofort und freiwillig in den Schutzraum. Viele Kiewer tun das aber auch nicht, aber auch hängt damit zusammen, weil es ja, also jetzt ist Sommer, aber sagen wir im Winter, Februar, März, es war einfach kalt, draußen hat es minus 20 Grad, dann viele bleiben dann zu Hause, gehen vielleicht ins Badezimmer oder gehen unters Bett oder was auch immer und da passieren dann natürlich dann auch immer die Todesfälle beziehungsweise auch die Verletzten, weil das natürlich keine sichere Umgebung ist. Und das Sicherste in Kiew ist ja die U-Bahn, weil ja die schon zu Sowjetzeiten als Schutzräume ausgebaut waren. Das heißt, dort sucht auch der Großteil der Bevölkerung Schutz.
Sicherheitsbewusst entsteht in Kooperation mit der A1 Telekom Austria sowie mit der FH Campus Wien, Fachbereich Risiko- und Sicherheitsmanagement.
Was machen jetzt österreichische Unternehmen, wenn sie Reisen in die Ukraine planen? Zum Beispiel solche, die Sie heute hier beim Sprechtag getroffen haben am besten.
Also ich muss erstens sagen, es gibt sehr, sehr wenige Firmen, die in die Ukraine derzeit reisen. Sehr, sehr wenige im Vergleich zu, vergleichen Sie mal mit Polen oder Rumänien oder so immer, so, wo wir pro Tag manchmal 5 bis 10 Firmen betreuen, die ins Land kommen. In der Ukraine, also wir haben pro Woche 1 bis 3 Firmen, die kommen. Wir müssen die Firmen immer darauf hinweisen, dass es eine Reisewarnung des Außenministeriums gibt. Das heißt, es ist vom Außenministerium nicht empfohlen, in das Land zu fahren. Aber natürlich, viele Firmen sehen das auch und sagen, wir müssen aber hinfahren. Wir müssen Wartung an unseren Geräten, an unseren Industrieanlagen vornehmen. Wir müssen Verkaufsgespräche führen. Wir helfen bei der Logistik, weil die erste Herausforderung ist ja schon einmal, wie komme ich in die Ukraine? Es gibt ja keinen zivilen Flugverkehr. Das heißt, Sie müssen mal schauen, wie kommen Sie von A nach B, welchen Zug nehmen Sie. Sie könnten bis nach Polen, zum Beispiel bis nach Krakau oder Rzeszów fliegen, dann mit dem Zug oder mit dem Auto weiterfahren. Also es ist nicht so einfach, auf Google Flights gehen und sagen, wie in Kiew und was ist der nächste und billigste Flug. Und dann muss das Ganze auch geplant werden, weil Sie auch wissen müssen, wo überschreiten Sie die Grenze, wo haben Sie wie lange Grenzwartezeiten, vielleicht auch eine Herausforderung in Zeiten vom Krieg, weil natürlich die Ukrainer, also vor allem wenn sie aus der Ukraine ausreisen, wird genau kontrolliert, wer reist aus. Männliche Bevölkerung gibt es natürlich die Wehrpflicht, aber auch bei der weiblichen Bevölkerung, wenn sie im Staatsdienst sind, haben sie Beschränkungen. Also das ist schon eine ziemliche Herausforderung, einmal in die Ukraine zu kommen. Wir raten vielen Firmen, dass, wenn es darum geht, Ukrainer zu treffen, vor allem diejenigen, die nicht ausreisen, deswegen ist bewusst auch die männliche Seite, also Ukrainer sagen gerne, okay, wir müssen uns mit euch treffen, bitte machen wir das in Lemberg oder in Uschgorod, weil dort haben wir auch eine bessere Lage in puncto Angriffe, also gibt es viel weniger Luftalarme und die Ukrainer müssen nicht über die Grenzen, was eben eine Herausforderung ist.
Das heißt, Sie hätten noch freie Termine, wenn Unternehmen das Bedürfnis haben, auch nach Kiew zu kommen.
Wir freuen uns über jedes Unternehmen. Man muss natürlich immer abwägen, also ich locke jetzt nicht Unternehmen nach Kiew, sage, sie müssen unbedingt kommen, weil da gibt es tolle Geschäftschancen. Also Geschäftschancen gibt es, aber es muss jeder für sich selber natürlich entscheiden, will er sie dasjenige in Kauf nehmen, das und das, mit dem muss man rechnen. Also man ist immer so das Worst-Case-Szenario, dass es dann doch alle 10 bis 14 Tage eintritt, nämlich dass es eine Nacht gibt, in der durchgehend bombardiert wird. Und das erzähle ich dann halt auch, wie sich das so ungefähr abspielt. Man kann das ja dann auch auf YouTube nachsehen. Und wenn man dann sagt, okay, mit so etwas komme ich zurecht, man kann ja dann auch schauen, es gibt auch internationale Hotels in Kiew, die auch eigene Schutzräume haben. Kann man sich auch Fotos anschauen. Und wenn man sich dann damit anfreunden kann und sagen, okay, ich bin bereit, das auf mich zu nehmen, ja, dann spricht nichts dagegen. Ja. Es ist immer ein gewisses Restrisiko, aber es ist machbar.
Wie hat sich jetzt über die letzten Monate, seit Sie im Amt sind, auch das Aufkommen von Wirtschaftsdelegationen entwickelt?
Was wir sehr stark haben, das finde ich äußerst positiv, ist, dass sich österreichische Politiker in die Ukraine bewegen. Also sprich, wir hatten jetzt, die letzte Delegation war mit Wirtschaftsminister Hartmannsdorfer, davor Außenministerin Meindl-Reisinger, die kommt immer wieder auch in die Ukraine, auch ohne Wirtschaftsdelegationen, dann teilweise Landesregierungen. Also das hat sich positiv entwickelt und auch in einer Frequenz, wo ich sage, das macht Sinn, das ist auch sichtbar in der Ukraine, weil das ist ja auch immer ein Punkt, wie sichtbar ist man, wie wird das wahrgenommen, was man auch für die Ukraine tut. Dass die Ukrainer mögen es natürlich, dass man reisen. Also ich muss dazu sagen, dass Wirtschaftsdelegationen, da haben wir hohe Nachfrage von Firmen, die mitfahren wollen. Da kann man aber natürlich auch eine gewisse Anzahl mitnehmen, weil da natürlich auch ein gewisser Begleitschutz, Sicherheitsschutz notwendig ist, der auch nur bis zu einer gewissen Personenanzahl sinnvoll durchgeführt werden kann. Das heißt also, ich sage mal, so 10 bis 15 Firmen, die einen Minister, eine Ministerin begleitet, ist machbar und auch sinnvoll insofern, weil ja diese Unternehmen dann auch an entsprechende Ministerien, Behörden in der Ukraine herangeführt werden und das ja nur dann auch sinnvoll passieren kann, wenn die entsprechend Zeit haben und auch individuell betreut werden. Wirtschaftsdelegationen ohne Politiker Begleitung haben wir nur in kleinen, also so Sektor, spezielle Wirtschaftsmissionen, die machen wir auch immer wieder, beziehungsweise Messeteilnahmen. Aber da haben wir auch ein Problem, nämlich dass viele Firmen eine Company Policy haben. Die haben also vor allem die größeren Konzerne, wo es dann einfach heißt, Ukraine ist ein No-Go oder es gilt ein Reiseverbot. Wenn es das nicht gibt, gibt es das nächste Problem, das wir allerdings erfolgreich beheben konnten seit Anfang diesen Jahres, nämlich Versicherungsschutz. Es gibt seit Jahresanfang von den drei großen österreichischen Versicherern in der Ukraine, also das ist die Wiener Städtische, Grave und die Unica. Die haben ein Produkt, also bieten unterschiedliche Produkte, aber grundsätzlich ist es bei allen das Gleiche, nämlich eine Auslandsreiseversicherung für die Ukraine, die auch ein Kriegsrisiko abdeckt. Und das ist für viele Firmen einmal eine Bedingung, dass sie überhaupt Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in die Ukraine schickt, damit es eine Versicherung gibt. Deckt nicht, muss ich auch dazu sagen, aktive Teilnahme an Kriegsgeschehen, deckt ab eben passive Kriegsschäden.
Und ich nehme jetzt auch an, die wenigsten Söldner sind Wirtschaftskammermitglieder.
Genau, ja, also nicht, wenigstens nicht in Österreich, ja.
Zurück hier nach Wien zum Wirtschaftsdelegierten-Sprechtag. Jetzt anonym gefragt, was war denn so die vielleicht überraschendste oder auch absurdeste Frage, die Sie heute erreicht hat?
Also absurd waren meine Gesprächstermine heute, habe ich keine gehabt, kommt auch vor, muss man auch sagen, ja, habe ich heute keine gehabt, überraschend, aber schon hier in Wien, also wir touren ja durch die Bundesländer heute, Wien hat bis jetzt circa 15 Gespräche gehabt, also ein Drittel der Gesprächsteilnehmer waren Ukrainer und Ukrainerinnen, die teilweise bei österreichischen Firmen arbeiten oder als Einzelunternehmer arbeiten und jetzt sage ich einmal überspitzt, das sind meine besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil die, also es gibt ja 60.000 Ukrainer in Österreich und die wollen ja auch in irgendeiner Art und Weise tätig werden, arbeiten, für Firmen arbeiten und die unglaubliche Produkte anbieten oder Ideen haben, was man zwischen Österreich und der Ukraine tun kann. Das fängt an über Solarpaneele oder Schankabzapfanlagen. Also es sind wirklich unglaublich innovative Lösungen. Und dazwischen auch immer wieder Produkte, wo ich mir dann selber denke, aha, okay, interessant, dass das jetzt im Moment in der Ukraine abgesetzt werden kann, finde ich toll. Ja, und das finde ich dann immer, das gibt mir auch immer wieder einen Antrieb zu sagen, ja, also da, es ist keine wirtschaftliche Wüste in der Ukraine. Es herrscht zwar Krieg, wie ich schon vorher gesagt habe, aber es ist ein sehr positives Unternehmertum. Das lustigste Erlebnis war eine Ukrainerin, die gekommen ist, Einzelunternehmerin, die also Geschäfte zwischen Österreich und Ukraine vermittelt und die also wirklich gestrahlt hat, die immer wieder selber auch in die Ukraine fährt und einfach nur gesagt hat, ja, also so sind wir Ukrainer, wir sind, weil also in ihrer Firma arbeiten auch 6 Frauen. Er sagt, ja, wir sind die ukrainischen Frauen, die das Land reformieren und die das Zepter in der Hand halten und dank uns wird Ukraine gewinnen. Und das habe ich sehr inspirierend gefunden.
Resilienz, wie wir sie sonst nicht kennen.
Herr Bachmann, vielen Dank. Zum Ende unseres Gesprächs jetzt noch die Abschlussfrage. Was sollen die Hörerinnen und Hörer von Sicherheitsbewusst als nächstes lesen, sich anhören oder ansehen? Was ist so Ihr Medientipp?
Also ein Buch, mit dem ich begonnen habe und das, glaube ich, die beste Lektüre ist für jemanden, der wissen will, wieso oder wie kommt die Ukraine dorthin, wo sie heute ist, wieso gibt es diesen Krieg mit Russland, ist sicher das Buch von Sergei Plochy, The Gates of Europe. Das ist so das Standardwerk ukrainische Geschichte, ganz im Detail. Sie schaffen wahrscheinlich nicht mehr als 10 Seiten pro Tag, einfach weil die ukrainische Geschichte so dicht ist. Also in jedem Jahrhundert, alle 50 Jahre marschieren irgendwelche Armeen durch die Felder der Ukraine, durch Galizien, durch Wolin, durch die Ostukraine, durch die Krim. Also das ist unglaublich, wie dicht das ist. Also ich glaube auch, österreichische Geschichte ein wenig zu kennen, also das ist nochmal eine Spur oder ein Niveau höher. Also das würde ich einmal als erstes Buch nehmen. In die ukrainische Literatur bin ich noch nicht so tief eingetaucht. Also Gorki wäre so eine Empfehlung, ist ja auch in der Ukraine geboren. Da gibt es auch ein paar Charaktere, die in der Ostukraine spielen. Bekanntesten der Seelenverkäufer Schischikow. Also da gibt es schon ein paar interessante Werke, weil ja auch die ukrainische Literatur stark mit der russischen Literatur verwoben ist. Und ich würde mir einfach ein Bild machen von beiden Seiten. Gibt auch tolle ukrainische Schriftsteller. Also Shevchenko ist sicher der bekannteste. Das wäre mal so auf die Schnelle mal die ersten Leseempfehlungen. Und last but not least, ukrainische Musik, moderne, klassische ukrainische Musik, die eine unglaubliche Vielfalt hat.
Ich glaube, das könnte uns mal den Sommer über beschäftigen. Herr Bachmann, vielen Dank für interessante Einblicke. Ich habe viel dazu gelernt und hoffentlich die Hörerinnen und Hörer von Sicherheitsbewusst auch.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke fürs Zuhören. Bis bald bei Sicherheitsbewusst.
Danke fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie den Podcast Sicherheitsbewusst auf Spotify, Apple Podcasts oder anderen Podcast-Plattformen. Stay safe, stay secure und stay tuned. Bis zum nächsten Mal hier bei Sicherheitsbewusst.